NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages am Montag, dem 1. August, mit diesen Themen: Schuldenkompromiss, Einigung im US-amerikanischen Haushaltsstreik und Streit. Die Zahlungsunfähigkeit Washingtons scheint damit abgewendet zu sein. Wir berichten und wir kommentieren. Panzer gegen die Zivilbevölkerung. Syriens Staatsführung lässt offenbar weiter auf die eigene Bevölkerung schießen. Jobangst bei den Stromkonzernen, auch bei E.ON drohen Kürzungen. Außerdem berichten wir im Echo des Tages über die Trauerfeier im norwegischen Parlament, über die neue Debatte zur Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und über den Tarifkonflikt bei den deutschen Fluglotsen. Im Studio heute Abend Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Der Kompromiss lautet in Kurzform: Verzicht auf Steuererhöhungen, Anhebung der Schuldengrenze um weitere 2,1 Billionen Dollar, dafür Ausgabenkürzungen in ähnlicher Höhe. Was jedem, der sein eigenes Konto in der Balance halten muss, wie die Quadratur des Kreises vorkommen muss, ist das Ergebnis des zähen Ringens im US-Schuldenstreit. Noch muss der Kongress dem Kompromiss aus der Nacht zustimmen, sonst droht morgen die Zahlungsunfähigkeit. Aber grundsätzlich sieht es zurzeit nach einer Einigung der verschiedenen Lager auf dem Capitol Hill und im Weißen Haus aus. Ulrike Römer fasst zusammen.
Die Tücke liegt ja bekanntlich im Detail. Und weil das so ist, könnte der Weg aus der US-Schuldenmisere noch steinig werden. Heute muss der zur Abendstunde verkündete Kompromiss dem grellen Tageslicht standhalten. Und da zeigt sich so manche Schwachstelle. Schon hat das Flügelschlagen in beiden Parteien begonnen. Der demokratische Senator Mike Lee wollte sich gar nicht erst mit den Details des 2,4 Billionen Dollar Sparpakets aufhalten. Nach allem, was ich bisher weiß, werde ich den Vorschlag nicht unterstützen. Ich kann nicht für eine Anhebung der Schuldengrenze stimmen, die nicht auch strukturelle Reformen festschreibt. Dennoch, im Laufe des Tages wollen sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus über die Vorlage abstimmen. Denn die Zeit drängt immer noch. Erst wenn das Papier beide Kammern des Kongresses erfolgreich durchlaufen hat, wird es zur Unterschrift an den Präsidenten weitergereicht. Dem weht aus den eigenen Reihen der Wind ins Gesicht. Der demokratische Senator Dick Durbin etwa fügt sich nur zähneknirschend.
Die Alternative wäre, die Wirtschaft einbrechen zu lassen. Das hätte die Tea Party-Bewegung in Kauf genommen. Einige Präsidentschaftskandidaten der Republikaner wollten den Bankrott.
Und Nancy Pelosi, die mächtige Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus, gab sich überaus zurückhaltend. Sie wolle erst mal das Kleingedruckte lesen, ließ sie wissen. Die Demokraten sind vergrätzt, weil sie überall nur etwas von Einschnitten lesen müssen. Deshalb musste die graue Eminenz der Demokraten im Senat, Harry Reid, vor allem die eigenen Parteifreunde noch einmal an das Wesen des Kompromisses erinnern.
Ich weiß, die Vereinbarung wird weder Demokraten noch Republikaner glücklich machen. Beide Parteien haben mehr gegeben, als sie wollten, und weniger bekommen, als sie hofften.
Immerhin, es scheint gelungen, sich auf eine Variante zu verständigen, die bis Ende 2012 hält, also bis nach den nächsten Wahlen. Das war den Demokraten ein Anliegen. Die Republikaner konnten sich in einem anderen zentralen Punkt durchsetzen. Es wird keine Steuererhöhungen geben. Das haben die Aktivisten der Tea Party-Bewegung erfolgreich verhindert. Was vor allem Präsident Obama schmerzen dürfte. Er hatte immer und immer wieder in den vergangenen Tagen gemahnt, die Reichen müssten sich an der Gesundung der Staatsfinanzen beteiligen. Das müssen sie nun erst einmal nicht. Deswegen räumte der Präsident ein:
Is this the deal I would have preferred? No.
Nein, dieser Vorschlag ist wohl nicht nach seinem Sinne, aber die Formel verhindert mit größter Wahrscheinlichkeit den Staatsbankrott. Das scheinen fürs Erste auch die Börsen zu glauben, die die Abmachung aus Washington heute freudig und mit Kursgewinnen zur Kenntnis nahmen. Ob sich auch die Ratingagenturen überzeugen lassen, das ist allerdings eine ganz andere Frage.
Und es ist eine Frage, die vorerst noch unbeantwortet ist. In der Tat, gespalten, Erleichterung und Skepsis. Das waren die vorherrschenden Reaktionen an der Börse in Frankfurt aus den Nachrichten aus den USA. Jan Plante in Frankfurt fasst zusammen.
Das laute Durchschnaufen, die Erleichterung unter Börsenprofis ist deutlich zu vernehmen. Die Gefahr einer unmittelbaren Staatspleite der USA konnte abgewendet werden. Und andererseits wird gleich weiter diskutiert, was das politische Hickhack in den USA nun gebracht hat. Und da herrscht doch eine gewisse Ernüchterung. Zu wenig wurde erreicht. Das, was jetzt präsentiert wurde, das hätte auch schon vor 3 Wochen Ergebnis sein können. Rudolf Beisch von der Deka Bank, die zur Sparkassengruppe gehört, ist nicht der Einzige, demzufolge in den USA nicht der große Wurf gelungen ist.
Der ist sicherlich noch nicht gelungen. Fragen über die Einkommenssteuerreform wurden nicht geklärt. Auch das Gesundheitssystem muss noch reformiert werden. Also es ist noch reichlich zu tun.
Für manchen hat das Hin und Her der vergangenen Wochen sogar das Vertrauen in das politische System der USA erschüttert. Und für Börsenprofis ist auch ein wichtiger Aspekt: Die Top-Kreditwürdigkeit der USA dürfte in Frage stehen. Mit entsprechenden Äußerungen der drei großen amerikanischen Ratingagenturen wird in nächster Zeit gerechnet. David Kohl, Chefvolkswirt der Bank Julius Baer.
Man muss tatsächlich zugeben, der Verdacht drängt sich etwas auf, dass die Ratingagenturen hier etwas wohlwollender mit den USA umgehen als mit anderen Ländern. Und wenn Sie sich die Projektionen anschauen, kann das nicht so weitergehen. Die USA hat immer noch Defizite von knapp 10% des Bruttoinlandsproduktes. Das sind die Niveaus, wo Griechenland gerade runtergekommen ist. Das heißt hier, das geht zu langsam und ein Rating-Downgrade ist sehr wahrscheinlich von unserer Sicht aus.
Und auch wenn das die Finanzmärkte nicht in schwere Turbulenzen bringen dürfte, weil der amerikanische Staatsanleihemarkt weiter so groß ist, dass es für Großanleger mit Milliardenbeträgen kaum Alternativen gibt, dennoch dürfte langfristig das, was in den USA passiert oder eben auch nicht passiert, die noch Weltleitwährung Dollar schwächen. Zumal mit der weltweiten Staatsschuldenkrise die Situation für Investoren schwieriger geworden ist. David Milliker, der Chefvolkswirt von Union Investment.
Die Menge an als sicher ansehbaren Anleihen schrumpft im Augenblick extrem zusammen. Das ist eine sehr unangenehme Situation, aber im Augenblick die Charakterisierung, die Welt sucht sichere Anlagen, aber die sicheren Anlagen werden immer weniger, stimmt leider Gottes.
Von daher gibt es nach der Einigung im US-Schuldenstreit eine gewisse Erleichterung, dass die unmittelbare Staatspleite der USA abgewendet wurde. Aber es bleibt genug Arbeit und Unsicherheit.
Der Machtkampf in den USA scheint entschieden. Präsident Obama hat eingelenkt. Rüdiger Paulert kommentiert die mögliche Einigung in den USA.
Ein Kompromiss ist gefunden, vorbehaltlich der Zustimmung des Kongresses, und eine vorübergehende Zahlungsunfähigkeit der USA ist abgewendet, mit all ihren Risiken für die Finanzmärkte weltweit. Möglich wurde dies durch einen Wandel des Präsidenten. Angetreten war Obama als Visionär. Selbst vor schwierigen Aufgaben schreckte er nicht zurück, wie etwa vor einer Gesundheitsreform für die Vereinigten Staaten. Dies war zu Beginn seiner Amtszeit. Jetzt denkt er an seine Wiederwahl und mutierte vom Visionär zum Realisten. Ihm wird es im Wahlkampf des nächsten Jahres helfen, wenn das Thema Schuldenobergrenze vom Tisch ist. Selbst die heutigen Kritiker von links werden ihn wiederwählen, genauso wie sie es 1996 bei Bill Clinton machten, der damals die Sozialleistungen massiv reduzierte und damit den Republikanern das Wasser abgrub. Für Senatoren und die Mitglieder des Repräsentantenhauses wird das schon schwerer. Ihre Wähler sind kritischer geworden. Aufgeputscht durch Gewerkschaften und Sozialverbände von links und der Tea Party-Bewegung von rechts, werden sie ihr heutiges Abstimmungsverhalten rechtfertigen müssen. Denn die Parlamentarier müssen sich denen direkt in ihren Wahlkreisen stellen, die unter den Sparmaßnahmen werden leiden müssen. Da sind Überraschungen bis zur Zustimmung heute oder gar morgen nicht völlig ausgeschlossen. Da aber vielen unter den Parlamentariern das Hemd näher als die Hose ist, sieht der Schuldenkompromiss weitere Kürzungen ab 2013 nach der Rasenmähermethode vor, wenn ein Superausschuss mit jeweils 6 Mitgliedern aus beiden Parteien bis Ende November keine zusätzlichen milliardenschweren Kürzungsvorschläge unterbreitet, denen die beiden Kammern des Kongresses zustimmen. Da wird es am Jahresende sicher noch einmal hoch hergehen. Doch letztlich ist diese Debatte unvermeidbar, denn die USA sind auf einem finanzpolitischen Geisterbahnkurs. Mehr als 40 Cent jedes vom Staat ausgegebenen Dollars sind in diesem Jahr gepumpt. Auch für die nächsten 8 Jahre sieht es nicht viel besser aus. Das sogenannte 3%-Kriterium der Eurozone erfüllen die Amerikaner bis 2020 nicht ein einziges Mal, selbst wenn es gut läuft. Diesmal wurden Steuererhöhungen auf Druck der Tea-Party-Gruppe unter den Republikanern noch ausgespart. Um auf einen verantwortungsvollen Finanzkurs zurückzukehren, wird man aber auch um Steuererhöhungen nicht herumkommen. Selbst höhere Steuern, allein für die Reichen, bringen nicht genug in die Staatskasse. Kurz, in den nächsten Jahren werden die Amerikaner darunter leiden müssen, dass sie in der Vergangenheit zu viel ausgegeben haben. Für Kriege, für Konjunkturpakete und für vieles mehr. Bevor die Amerikaner ihre Finanzen wieder in Ordnung gebracht haben, müssen sie noch einen weiten und auch steinigen Weg gehen. Der Schuldenkompromiss der vergangenen Nacht kann da nur ein Anfang sein.
Rüdiger Paulert kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. In Syrien hat die Armee erneut die Hochburg der Opposition, die Stadt Hama, beschossen. 700.000 Menschen leben dort, und gestern, als die Sicherheitskräfte die belagerte Stadt gestürmt hatten, da waren anscheinend Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Auch heute starben nach Augenzeugenberichten mindestens 4 weitere Zivilisten. Jens Wiening fasst den Tag zusammen.
Die Panzer rollen weiter durch Syrien und dringen offenbar in all die Orte ein, in denen die Bürger seit Monaten gegen Präsident Assad demonstrieren. Heckenschützen stellen sich auf die Dächer, Augenzeugen berichten von weiteren Toten. Syrien erlebt nach gestern einen weiteren Tag, an dem das Regime mit aller Härte gegen die Opposition vorgeht. Aus dem ganzen Land kommen die Berichte, aus Dahlsur, aus Hama oder aus Dara. Dieser Mann berichtet aus Bukamal, nahe der irakischen Grenze. Es hat gestern früh angefangen. Sie haben erst die Schulen und Moscheen eingenommen. Heute um 6 Uhr morgens haben sie die ganze Stadt gestürmt. Sie haben Apotheken, Cafés, Läden, Wassertanks kaputt gemacht oder angezündet. Sie verbrennen alles, schießen auf Türen und Fenster. Präsident Assad gibt sich gar keine Mühe mehr zu leugnen, was im Land passiert. Auch er hat offenbar registriert, dass die verwackelten Bilder aus Syrien, die Schüsse und die Schreie der Menschen um die Welt gehen. Assad hat sich heute demonstrativ hinter das Vorgehen seiner Armee gestellt. Die Soldaten hätten Loyalität zu ihrem Volk bewiesen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur sagte er weiter: Verschwörungen machen uns nur stärker. Es handelt sich um einen Komplott, nicht nur gegen Syrien, sondern die ganze Region. Doch diese bösartige Attacke werde nicht anders enden als vorangegangene. Das Militär versucht offenbar, in Syrien eine Mauer der Angst aufzubauen. Sie rufen uns zu, ihr Bürger von Bukamal. Wir haben euch die Armeeelite gebracht. Wir werden euch dasselbe antun wie den Bewohnern von Dara. Dabei waren auch unsere Demonstrationen friedlich. Wir haben keine Waffen gehabt. Leute haben demonstriert und sind dann zurück nach Hause gegangen. Es war erst blutig, nachdem sie in die Stadt einmarschiert sind. In Hama, im Zentrum des Landes, hatte es gestern die meisten Toten gegeben. Heute liegt die Stadt unter einer Belagerung. Die Bewohner sollen Barrikaden errichtet haben und die Panzer und das Militär aus dem Stadtzentrum fernhalten. Das Militär wiederum soll mit Panzern auf Hama schießen. Es ist vollkommen offen, wie geschwächt die Opposition ist und wer in diesem Ringen die Oberhand gewinnt. Heute Abend deutet manches darauf hin, dass es das Militär ist.
Das brutale Vorgehen der syrischen Sicherheitskräfte blieb international natürlich nicht unbeachtet. Es hagelte offizielle Kritik Richtung Damaskus. Und auch die Bundesregierung hat den Ton gegenüber der syrischen Regierung verschärft. Anja Günther aus Berlin fasst zusammen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel weilt im Urlaub, hält sich aber natürlich auf dem Laufenden. Über Vizeregierungssprecher Christoph Stegmanns ließ Merkel mitteilen, sie verurteile das Vorgehen der syrischen Regierung gegen die eigene Zivilbevölkerung auf das Schärfste.
Die Bundeskanzlerin fordert Staatspräsident Assad in aller Deutlichkeit auf, die Gewalt gegen das eigene Volk umgehend einzustellen. Sie mahnt an, das Recht der Bürger auf Meinungsäußerung in Demonstrationen zu respektieren und endlich ernsthaft den Dialog mit den friedlichen Demonstranten und oppositionellen Gruppen zu suchen.
Den Rücktritt von Präsident Bashar al-Assad forderte Merkel allerdings nicht, was so manchen Beobachter verwundert. Denn bei einem anderen Machthaber im Nahen Osten, Muammar Gaddafi in Libyen, war die Kanzlerin weniger zurückhaltend. Ihn hatte Merkel sehr wohl aufgefordert, zurückzutreten. Inwieweit sich die Fälle Libyen und Syrien voneinander unterscheiden, vermochte die Bundesregierung heute nicht überzeugend zu erklären. Merkel hatte es vor knapp 2 Wochen so versucht.
Es wäre natürlich gut, wenn wir deutlich machen, dass unsere Maßstäbe bezüglich Syrien keine anderen sind als bezüglich Libyen. Die beiden Länder sind nicht 100% natürlich zu vergleichen, aber ein Signal, dass dort Unrecht geschieht, dass Reformen eingeleitet werden müssen, wäre sehr wünschenswert. Und wir suchen jetzt gemeinsam nach Möglichkeiten, wie wir dieses Signal ausdrücken können.
Ähnliche Maßstäbe, aber andere Situation. Sowohl im Falle Libyens als auch im Falle Syriens spricht das Bundesaußenministerium davon, dass das jeweilige Regime Krieg gegen das eigene Volk führe. Außenamtssprecher Martin Schäfer erklärte,
dass das, was wir da am Wochenende gesehen und gehört haben, ganz offensichtlich eine neue Qualität der Repressionsmaschinerie Assads gegen das eigene Volk ist.
Die Europäische Union hat inzwischen die Sanktionen gegen das syrische Regime verschärft. Die Liste jener Personen, für die ein Einreiseverbot in die EU gilt, wurde auf 35 Personen erweitert. Auf der Liste stehen seit längerem auch Präsident Assad und dessen Familie. Das in der EU befindliche Vermögen der genannten Personen ist eingefroren. Bundesaußenminister Guido Westerwelle setzt nun darauf, dass der UN-Sicherheitsrat in New York doch noch eine syrienkritische Resolution verabschiedet. Dagegen sperren sich bisher vor allem die ständigen Sicherheitsratsmitglieder Russland und China. Sie haben in dem Gremium ein Vetorecht.
77 Tote am 22. Juli. Eineinhalb Wochen nach der Bombe von Oslo und nach den Schüssen von Utøya hat das norwegische Parlament heute der Opfer gedacht. Es war eine zurückhaltende Zeremonie.
Eine einzelne Geige, sonst nichts. Kein Schmuck, kein Pomp und vor allem keine drohenden Zeigefinger. Norwegen bleibt sich treu, auch heute im Storting, dem kleinen, bescheidenen Parlamentssaal in Oslo.
Sheridan Svebak Bøhn, 14 år, Drammen. Silje Merete Fjellbu, 17 år, Tinn.
Norwegens Abgeordnete, König Harald und Kronprinz Haakon, verneigten sich gemeinsam vor den Toten. 77 Namen las Parlamentspräsident Andersen vor, einzeln, trocken, eine in seiner Schlichtheit umso eindrucksvollere Würdigung der Opfer. Ministerpräsident Stoltenberg sprach, wie er es immer getan hat, seit den Anschlägen am 22. Juli.
Det norske folk ble satt på en uenkallig prøve den 22. Juli.
Dem norwegischen Volk wurde am 22. Juli die Landkarte gesprengt, der Kompass in 1000 Stücke zerschossen. Jeder einzelne von uns musste seinen Weg finden, raus aus Angst, Schock und Verzweiflung. Das hätte schiefgehen können. Wir hätten uns verlaufen können. Aber das norwegische Volk kam an. Raus aus der Dunkelheit und der Ungewissheit haben wir den Weg gefunden nach Hause, nach Norwegen. Dafür will ich heute danken.
Det vil jeg takke for i dag.
Am 21. August wird Norwegen noch einmal innehalten. Dann findet in Oslo die große nationale Trauerfeier statt. Danach, so der Ministerpräsident, wird es auch darum gehen, Lehren zu ziehen. Politiker, Journalisten und die an den Stammtischen und in Kantinen sollten mal darüber nachdenken, was sie so sagen, meinte Stoltenberg. Ohne es beim Namen zu nennen, er bezog sich dabei ganz offensichtlich auf die scharfen Migrationsdebatten der Vergangenheit, auf die wachsenden Erfolge der Rechtspopulisten.
Jeg vil fra denne talerstolen be om at vi ikke starter en heksejakt på ytterligere.
Ich möchte von diesem Rednerpult aus darum bitten, dass wir keine Hexenjagd auf andere Meinungen beginnen. Der Zusammenhalt, den wir jetzt gezeigt haben, sollte uns noch großzügiger machen. Wir können alle etwas aus dieser Tragödie lernen, denn wir haben alle einen guten Grund, auch mal zu sagen, ich habe mich geirrt.
Jeg tok feil.
Wieder einmal fand Stoltenberg heute die richtigen Worte. Das Parlament ballt nicht die Faust, es streckt die Hand aus und die Bürger nehmen sie gern. Parlamentspräsident Dag Terje Andersen will auch in Zukunft mit der Straßenbahn oder dem Bus zur Sitzung fahren. All das, sagt er, lassen wir uns nicht nehmen. Die Überlebenden von Utøya haben es gerne gehört. Regierungschef Stoltenberg würdigte die Jugendlichen heute als Hoffnungsträger. Es ist die Generation des 22. Juli.
Tim Krohn über die Gedenkfeier für die Attentatsopfer von Norwegen. Im Mittelmeer hat es erneut eine Flüchtlingstragödie gegeben. 25 Menschen starben heute an Bord eines überfüllten Bootes, das aus Libyen auf dem Weg nach Europa war. Stefan Tröntle berichtet aus Rom.
Eine Obduktion der 25 Leichen soll die genaue Todesursache klären. Die italienischen Behörden gehen aber davon aus, dass die 25 Bootsflüchtlinge im engen Laderaum des nur 15 Meter langen Fischkutters erstickt sind oder durch Auspuffgase aus dem Maschinenraum getötet wurden. Bei den Toten handelt es sich um die Flüchtlinge, die bei der Abfahrt aus Libyen zuerst an Bord gegangen waren. Sie waren gezwungen worden, durch eine 50 cm breite Luke unter Deck zu klettern. Da das Schiff komplett überladen war, insgesamt waren 296 Menschen an Bord, hatten die 25 keine Chance, ins Freie zu gelangen, als sie ihre prekäre Lage bemerkten, denn dort war kein Platz mehr. Helfer der Küstenwache von Lampedusa hatten die Toten schließlich entdeckt, als sie am frühen Morgen die meisten Bootsflüchtlinge nach einem Motorschaden an Bord genommen hatten. Die ums Leben gekommenen, so eine erste Schätzung, sind vermutlich schon vor 2 Tagen gestorben. Die 271 Überlebenden, unter ihnen auch Frauen und Kinder, wurden ins Erstaufnahmelager von Lampedusa gebracht. In den vergangenen Monaten haben weit über 45.000 Menschen die gefährliche Überfahrt übers Mittelmeer gewagt. Wegen des Bürgerkriegs in Libyen sind dort in der letzten Zeit besonders viele Flüchtlingsboote gestartet. Die meisten Flüchtlinge landen auf Lampedusa, werden aber inzwischen anders als noch im Frühjahr sofort mit großen Fähren aufs Festland weiterverlegt. Über ihre Behandlung dort erfährt man wenig, allerdings kommt es immer wieder zu Problemen. So wurde heute Morgen aus einem der großen Asylbewerberzentren im apulischen Bari eine Revolte gemeldet. Protestierende Asylbewerber haben dort Matratzen und Ähnliches in Brand gesteckt und anschließend Eisenbahnschienen und eine Nationalstraße blockiert, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden dann mehrere Menschen, unter anderem durch Steinwürfe, verletzt.
Seit 10 Jahren ermöglicht in Deutschland das Lebenspartnerschaftsgesetz eheähnliche Verbindungen von Homosexuellen. Rechtlich mit der Verbindung zwischen Mann und Frau gleichgestellt ist die sogenannte Homo-Ehe aber längst nicht. Und das soll auch so bleiben, wenn es nach CDU und CSU geht. Doch in die Debatte ist neue Fahrt gekommen, heute am 10. Jahrestag des Gesetzes über eingetragene Lebenspartnerschaften. Peter Mücke.
Es war Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, die am Wochenende den Stein ins Rollen brachte. Einen Stein des Anstoßes für den Koalitionspartner Union. Zum 10. Jahrestag des Lebenspartnerschaftsgesetzes hatte sich Leuthäuser-Schnarrenberger für eine vollständige Gleichstellung homosexueller Paare mit heterosexuellen Ehepaaren ausgesprochen. Ich bin zuversichtlich, dass nicht wieder 10 Jahre verstreichen werden, ließ sie per Pressemitteilung verlauten. Dem wollte ihr Sprecher heute nichts hinzufügen.
Ich denke, die politische Auffassung der Justizministerin in dieser Sache ist vorher bekannt gewesen, ist jetzt auch noch mal sehr deutlich geworden. Und wie Sie vielleicht auch der Presse entnehmen können, gibt es in dieser Frage durchaus andere Auffassungen. Und deswegen ist davon auszugehen, dass sich die Umsetzung dieser politischen Auffassung nicht ganz einfach gestalten wird.
Denn bei CDU und CSU sträubt man sich gegen den Vorstoß von Leuthäuser-Schnarrenberger. Das Thema stehe nicht auf der Agenda der Koalition, sagt Unionsfraktionsvize Krings. Und das bleibe auch so, der parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe.
Die Ehe ist eine Verbindung von einer Frau und einem Mann, aus der dann auch gemeinsame Kinder hervorgehen können. Das unterscheidet sie von einer eingetragenen Lebenspartnerschaft und rechtfertigt andererseits auch den besonderen Schutz des Grundgesetzes für die Ehe. Und deswegen wird es diese Gleichstellung mit uns auch nicht geben.
Aus der Opposition kam Unterstützung für den Vorstoß von Leuthäuser-Schnarrenberger. Der stellvertretende SPD-Chef Wowereit sagte, es sei Zeit für eine vollständige Gleichberechtigung. Die Bundesregierung sei aber wie so oft der Zeit hinterher. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen Beck forderte die FDP auf, bei dem Thema mehr Druck auf den Koalitionspartner zu machen.
Wenn die FDP das nicht zu einem Hauptthema macht, dann wird sie diese Frage verlieren. Und ich sehe die FDP bei dem Thema Gleichstellung der Lebenspartnerschaft nicht kämpfen.
Die linken Abgeordnete Möhring schlug gleich eine gemeinsame Initiative der 3 Oppositionsparteien mit der FDP vor. Auch gegen den Willen der Union sollten sie die Ehe für alle durchsetzen. Vor 10 Jahren war unter der rot-grünen Bundesregierung das Lebenspartnerschaftsgesetz in Kraft getreten. Es ermöglicht Homosexuellen auf dem Standesamt zu heiraten. Rechtlich bleibt diese Lebenspartnerschaft aber hinter der echten Homo-Ehe zurück, wie sie beispielsweise in den Niederlanden gilt. So können Homosexuelle in Deutschland gemeinsam keine Kinder adoptieren. Auch das Einkommenssteuerrecht macht Unterschiede.
Es sind ungewöhnliche Meldungen aus einer Branche, die als gut verdient und als krisensicher galt. Doch jetzt machen sich bei den großen deutschen Stromanbietern Sorgen breit, weil Jobs verloren gehen könnten. Bei ENBW wird ein Stellenabbau immer wahrscheinlicher und nun gibt es Gerüchte über strukturelle Veränderungen beim E.ON-Konzern. Der Atomausstieg hat den Spardruck bei den großen 4 der Energie verschärft. Jörg Marksteiner.
Für die Mitarbeiter ist es eine böse Überraschung mitten in der Urlaubszeit. Ausgerechnet die Traditionsstandorte in Hannover und München, wo die E.ON-Vorläuferfirmen Preußen Elektra und FIAC ihren Sitz hatten, sollen angeblich aus Kostengründen geschlossen werden, ebenso wie die Zentrale der 85 Jahre alten Ruhrgas in Essen. Dort herrschte heute ungläubiges Köpfeschütteln. Schließlich ist es gerade einmal 10 Monate her, dass die 1200 E.ON Ruhrgas-Mitarbeiter in einen schicken 200 Millionen Euro Neubau gezogen sind.
Das sind ja nur Gerüchte, nicht? Also sag ich mal, da weiß ich nichts von offiziell. Und bevor da kein offizielles Statement verlautbart wird, nicht, kann ich da auch keine Stellung nehmen.
Einem wird nicht weiter passieren. Und einfache Gründe sind, dass sich zwar Teile überschneiden, aber doch hier komplett anderes Geschäft gemacht wird als in Düsseldorf.
In der Unternehmenszentrale will E.ON-Chef Johannes Theissen angeblich die Aufgaben bündeln und die bisherigen Zwischen-AGs auflösen. Hunderte Jobs könnten dadurch wegfallen. Noch gilt bei E.ON allerdings eine Jobgarantie für die deutschlandweit 30.000 Beschäftigten. Das heißt, bis Ende 2012 sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Die Gewerkschaft Verdi will nun erreichen, dass diese Vereinbarung möglichst schnell verlängert wird. Arbeitnehmervertreter und Mitarbeiter reagierten heute überrascht bis verärgert über die Meldungen. Mit ihm habe niemand gesprochen, sagte der Vorsitzende des E.ON-Konzernbetriebsrats, er sei aus allen Wolken gefallen. Und auch ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi betonte, er wisse nichts von Plänen zur Schließung von Standorten, man sei zwar alarmiert, könne sich aber eigentlich nicht vorstellen, dass Pläne in dieser Form den Aufsichtsrat passieren. Noch hat sich das Aufsichtsgremium nicht damit befasst. Anfang kommender Woche sei eine Klausur geplant. Ein formaler Beschluss zur Schließung von Standorten steht derzeit aber offenbar nicht auf der Tagesordnung. E.ON wollte sich zu all dem heute nicht konkret äußern. Allerdings ist bekannt, dass E.ON schon seit November einen scharfen Sparkurs fährt. Der Atomausstieg kostet die Düsseldorfer zusätzlich Milliarden. Sie sind an 11 der 17 Atommeiler beteiligt. Und auch die 2003 nur aufwendig mit einer Ministererlaubnis gekaufte Tochter und langjährige Ertragsperle, der Gashändler Ruhrgas, macht Sorgen. In diesem Jahr wird Ruhrgas wohl einen Milliardenverlust einfahren. Die Gashandelstochter sitzt auf teuren Langfristverträgen mit Gazprom. Sie muss mehr bezahlen, als sie später beim Weiterverkauf des Gases einnimmt.
Ein Streik bei den Fluglotsen mitten in der Urlaubszeit. Für die Fluggesellschaften und die Tourismusindustrie im Land wäre das wohl eine erschreckende Aussicht. Jedenfalls haben die deutschen Fluglotsen heute mit großer Mehrheit für den Streik gestimmt. Per Urabstimmung, falls ihre Forderungen nicht erfüllt werden. Doch noch gibt es Chancen, die Zuspitzung des Tarifkonfliktes abzuwenden, berichtet Roman Warschauer.
Bei den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die rund 5.500 Beschäftigten der deutschen Flugsicherung könnte es möglicherweise zu einem Streik kommen. Bei einer Urabstimmung haben sich rund 95% der an ihr beteiligten Mitglieder der Gewerkschaft der Flugsicherung für Arbeitskampfmaßnahmen ausgesprochen. Morgen will der Bundesvorstand der Gewerkschaft dann über Art und Zeitpunkt möglicher Streiks beraten. Allerdings hat die deutsche Flugsicherung jederzeit die Möglichkeit, die Schlichtung anzurufen und kann so einen Arbeitskampf zumindest verschieben. Zudem hat die Flugsicherung am Wochenende ein neues Angebot vorgelegt. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben insgesamt 5,2% mehr Geld bei einer Laufzeit von 29 Monaten. Gleichzeitig sollen die Fluglotsen mehr Überstunden machen, um Personalengpässe auszugleichen. Die Gewerkschaft lehnte dies bisher ab und forderte 6,5% mehr Geld. Die GDF will ebenfalls morgen über das aktuelle Angebot der Flugsicherung beraten. Sollte es zu einem Streik kommen, könnte dies zu erheblichen Behinderungen im Flugverkehr führen.
Zum Schluss dieser Echo-Sendung etwas Zwischenmenschliches. Wir wollen über Verhütung sprechen. Über Verhütung durch den Mann, über die Anti-Baby-Spritze für Männer, die es nun auf absehbare Zeit nicht geben wird. Eine entsprechende Studie der Weltgesundheitsorganisation hat die mögliche Marktreife nicht erreicht. Heike Zafar berichtet.
Es hätte so schön werden können für die Frauen, mit der Pille für den Mann. Die Antibabypille für den Mann, die in Wahrheit eine Spritze war, hat zu viele Nebenwirkungen, sagt Professor Michael Zitzmann vom Institut für Reproduktionsmedizin der Uni Münster.
Das heißt, 10% der Männer hatten Stimmungsschwankungen, haben sich schlecht gefühlt, hatten Schweißausbrüche und 10% Nebenwirkungen sind einfach zu viel.
Jahrzehntelang hatten er und seine Kollegen darauf gesetzt, dass Verhütung doch mal zur Männersache werden könnte. 30 Jahre lang haben sie an der Pille für den Mann geforscht. Seit 2009 im Rahmen einer weltweiten Studie der Weltgesundheitsorganisation WHO. In 8 Ländern, unter anderem in Chile, Indien, England und Deutschland, hatte man Männern im besten Alter den Hormoncocktail aus Testosteron und Gestagen gespritzt. Am Ende schienen die Risiken zu groß.
Es war hauptsächlich eben die Stimmungslabilität, die dazu geführt hat, dass man die Studie nicht mehr weiterführen konnte. Stimmungslabilität eher in Richtung negative Stimmung, Libidoverlust, nicht Steigerung, Schweißausbrüche und Niedergeschlagenheit und Antriebslosigkeit. Und das ist einfach auch nicht gut.
Professor Michael Zitzmann hat die Studie der WHO in Deutschland geleitet. Insgesamt hatten rund 100 Paare daran teilgenommen. Circa die Hälfte an der Uni Münster, die anderen an der Uniklinik in Halle. Im Abstand von 8 Wochen hatte Zitzmann den Männern die Antibabyspritze gesetzt. Wenn die Wartezeit eingehalten wurde, habe die Verhütung ohne Probleme geklappt.
Die WHO hat sehr viel Geld eingesetzt für diese Studie und die Studie läuft ja auch noch weiter. Das heißt, die Männer, die teilgenommen haben, sind ja weiter hier in unserer Beobachtung, weil wir natürlich weiter sehen wollen, wie geht es denen jetzt, nachdem wir die Spritze bei allen abgesetzt haben.
Professor Zitzmann rechnet nicht damit, dass es in den nächsten 5 Jahren eine marktreife Antibabyspritze für den Mann geben wird. Damit bleibt die Verhütung vorerst, von Kondomen mal abgesehen, Frauensache. Deren Antibabypille gibt es jetzt seit etwas mehr als 50 Jahren. Übrigens räumt auch Professor Michael Zitzmann ein, Nebenwirkungen gab's und gibt's dabei natürlich auch.
Die Pille für die Frau, wie sie damals eingeführt worden ist, Anfang der 60er Jahre, die würde heute nicht mehr zugelassen. Mit den Nebenwirkungen, die man damals gesehen hat.
Und mit diesen Informationen entlassen wir Sie in den Abend. Das war das Echo des Tages vom Montag. Sie können die Sendung wie immer im Internet nachhören oder herunterladen auf den Seiten von ndr-info.de oder www.wdr5.de. Im Studio verabschiedet sich Gerd Wolf.